Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Mangas, das ist der Sammelbegriff für japanische Comics und diese oft romantischen, aber manchmal auch düsteren Bildgeschichten sind in der ganzen Welt beliebt, in Deutschland aber ganz besonders. Warum das so ist und welche Mangas man, für die man auch mal sein Krimi oder ein anderes Buch beiseite legen kann, darüber sprechen wir gleich. Japanische Comics sind in Deutschland sehr beliebt und momentan sogar doppelt so erfolgreich wie 2019, also seit Beginn der Corona-Pandemie. Da sind vor allem Sammelbände besonders beliebt und auffallend im Buchhandel verkauft sich diese Warengruppe Manga oft sogar besser, als wenn Science-Fiction oder Fantasy draufsteht. Was an diesen Bilderzählungen das Besondere ist und warum man, auch wenn man sich bisher vielleicht noch nicht dafür interessiert hat, unbedingt mal eins lesen sollte, das weiß mein Kollege Stefan Mesch, der schon lange Fan ist. Stefan, kannst du dich eigentlich noch an dein erstes Manga-Erlebnis erinnern und warum dir das so gut gefallen hat?
Also diese Manga-Comic-Bücher mit so 200 Seiten in Schwarz-Weiß, die sind auf Deutsch erst ab 1997 erfolgreich. Da war ich 14 und habe so Dragon Ball und Sailor Moon gelesen. Aber das war jetzt für mich als Kind nicht prägend, weil es war halt nach meiner Kindheit. Aber solche Comics aus Japan, die sind oft die Vorlage für japanischen Zeichentrick. Und diese Serien, Anime-Serien, die sind schon ab den 70ern auch bei uns im Kinderprogramm, zum Beispiel Heidi. Und da haben mich erschüttert die Serien Lady Oscar und Die Königin der 1000 Jahre. Das sind Serien für Kinder, aber die Heldin stirbt am Ende. Und bei Mickey Mouse oder bei Batman, da geht's ja immer weiter und da wird auch alles gut. Aber wer gern Romane liest, der fühlt sich im Manga schnell daheim, weil Figuren entwickeln sich weiter und die tiefe Aussage, die wird oft vom Ende her gedacht. Also es führt alles an ein erzählerisches Ziel.
Und hast du heute jetzt Tipps für uns oder sprechen wir quasi über Trends bei Manga?
Es geht um 4 Manga, die ich wirklich allen empfehlen will. Aber es gibt heute ein Risiko, weil alle diese 4 Manga haben noch kein Ende. Also es dauert hoffentlich noch viele Jahre bis zum letzten Band. Und trotzdem glaube ich, es lohnt sich aber schon jetzt da loszulesen, weil wichtig ist uns heute, was kann ganz groß werden? Also welche aktuellen Trends spiegeln diese aktuellen Manga rein?
Und deine erste Empfehlung, die sieht irgendwie fast ein bisschen kindlich aus. Da geht es um ein Mädchen aus Persien, das im 13. Jahrhundert lesen lernt.
Genau, das Mädchen, das ist versklavt und sie wird dann in die Mongolei verschleppt und da in Zelten in der Steppe, da wird sie die islamische Beraterin von Törigene. Herrscherin Törigene, die wird heute oft die mächtigste Frau der Geschichte genannt, das ist die Schwiegertochter von Genghis Khan. Und es ist ein Comic so über Ermächtigung, Sexismus und Kriegsstrategie, aber die Figuren, die sind ganz besonders klein und putzig gezeichnet. Und mich fasziniert, das schwere Thema, das wird zugänglich durch diese leichte Gestaltung, also sehr übersichtliche Designs in Schwarz-Weiß. Und auf der Website Crunchyroll, so eine Bezahl-Website, gibt es dazu neu auch die Zeichentrickserie. Und da wirkt dasselbe plötzlich ganz extra prachtvoll, weil es da halt auch bunte Farben gibt. Und der Titel, der ist das persische Wort für Zauberin. Also Jadugar, eine Hexe in der Mongolei. Aber es geht nicht um Magie, Fatima, die kann halt lesen. Und Bildung, das wird Fatimas Waffe. Und ich mag, wie hier eine Autorin, eine Frau in Japan am Zeichentisch ein Herzensthema nimmt oder ein Nischenthema, nämlich Wissen an der Seidenstraße im Jahr 1200. Und jetzt kommt diese markante Story im super markanten Zeichenstil auch als Trickfilmserie und die halbe Filmwelt, die ruft plötzlich, oha, das wirkt ja ganz besonders frisch. Ja, darum lese ich Comics. Also Comics, das ist die Kunstform, wo ein Mensch allein mit einer Vision uns was ganz Eigenes zeigen kann. Eine Bildwelt, die oft halt im Alleingang gezeichnet wird und darum ist sie kostengünstig und ganz individuell.
Jetzt ist ja zurzeit so Gemütlichkeit und Wohlfühlen auch sehr angesagt. Es gibt so Cozy Crime, Cozy Gaming. Auch in Asien gibt es da einen Trend, Healing Fiction, also so Wohlfühlromane über gutes Essen, kleine Läden und gemütlichen Alltag. Spiegelt sich das auch im Manga?
Ja, das gibt es als Manga schon so lange. Das ist meine Lieblingsart von Manga, diese gemütlichen Alltagsgeschichten. Aber die Gemütlichkeit, die fehlt oft in einem Genre, nämlich bei queeren Manga, weil da geht es schnell um Machtspiele und um toxische Liebe. Also du bist schwul oder bi oder lesbisch und darum erlebst du Gewalt und Ablehnung und dann trägst du den Hass der Welt hinein in deine Liebe. Und eine Reaktion auf dieses Klischee ist der heilsame schwule Manga, ich könnte versuchen, mich in dich zu verlieben. Da sind zwei Jungs auf einer Insel. Die Insel gibt es auch in echt. Da wohnen nur 400 Leute. Und die beiden rechnen eigentlich immer mit Gewalt oder Ablehnung oder so, ja, Kleinstadtwut. Das ist wichtig und realistisch. Aber seit 6 Sammelbänden geht es ihnen jetzt eigentlich gut. Und sie können aufatmen. Und ich finde es so notwendig, dass es solche Mutmachbücher gibt, auch an Schulen. Also es sind Comics, die zeigen, wie man achtsam mit dem Partner umgeht. Für alle, die auch zum Beispiel Heartstopper mögen, diesen Comic-Erfolg aus England. Und Sex war hier im Manga jetzt erst einmal zu sehen, so ein bisschen angedeutet. Nur da haben sie kein Kondom benutzt. Und das ist so meine eine große Kritik. Also wenn du so einladende Comics machst für alle ab 14, dann musst du auch über Krankheiten und Risiken einklären. Mhm. Aber sonst fand ich es wunderbar.
Also das sind ja quasi eigentlich so klassische Mangas für Teenager, aber es gibt eben auch Mangas für Erwachsene und eigentlich wird das auch so streng getrennt, aber du hast heute offenbar Tipps, die eigentlich für alle Altersgruppen gedacht sind oder geeignet sind.
Ja, also alle ab spätestens halt 14 und fast alle sehr bekannten Manga, die wir so in Deutschland kennen oder die international erfolgreich sind, die richten sich nur an Jungs ab 12 und sie kommen aus einem großen Manga-Magazin, das heißt Jump. Und ausgerechnet in diesem Jungs-Magazin erscheint jetzt ein reifer Manga über japanische Erzählkunst, Rakugo. Also, das ist die Kunst, nicht der Manga-Titel. Das sind Geschichten, die auswendig vorgetragen werden von einer Person auf der Bühne. Also oft so ein bäuerlicher Schwank aus dem Leben von armen Leuten. Und Akane, die ist Schülerin, also auch cool, dass es halt nicht ein Junge ist, und sie lernt diese Kunst, Rakugo. Und der Manga heißt Akane Banashi und das hat den Schwung von so einem typischen Sportmanga. Also es wird trainiert, dann gibt es Turniere und Jurys. Aber ich lerne so viel über japanische Kultur. Es ist sehr literarisch erzählt und es hat ganz feine Nuancen. Und mich begeistert, dass so ein Thema auch auf Deutsch plötzlich alle abholt, obwohl es kulturell so spezifisch ist. Und das Besondere ist, Akane ist forsch und deshalb muss sie entscheiden, erzähle ich jetzt am besten eine forsche Geschichte oder ist es kunstvoller, wenn ich was Liebliches lerne? Und wer irgendwo redet oder auftritt, also wie ich jetzt hier im Radio, überlegt ja immer, wirkst du nur authentisch, wenn du in dem Ton reagierst, der deinem Naturell jetzt besonders nahe liegt. Und ich habe jetzt halt 5000 Seiten gelesen, nur zu solchen Fragen. Und es ist super spannend und ich liebe, dass es auch jeder 12-Jährige verstehen kann. Und auch das gibt es aktuell als Trickserie. Akane Banashi hat sehr gute Kritiken und da kann man diese Sprecherinnen und diese Vorträge dann auch hören.
Also du hast gesagt, Akane ist so eine forsche Person und das vermute ich mal, dass bei Hexen, wenn es um Hexen geht, das auch so ist. Witch Life heißt noch ein Tipp von dir. Was ist das?
Genau, das ist geschrieben Witch Riff, R-I-V, und da kommt jede Woche ein Kapitel online kostenlos. Das ist auch in diesem Manga, nee, ich weiß es nicht, aber das ist auch ab 12, das ist so ein typischer Manga. Ich finde so ab 10 kann man das eigentlich jedem Kind geben. Und auch da, obwohl halt die Zielgruppe Jungs sind, sind die Heldinnen junge Frauen. Weil das ist eine Welt, da können wenige Leute zaubern und die werden aber, weil sie so mächtig werden können, von der Regierung gejagt. Es gibt fantasievolle Kämpfe und es zeigt tollerweise, wie Faschismus in jeden Aspekt des Alltags eindringt. Weil diese Mädchen, die wollen sich eigentlich aus allem raushalten. Aber sobald es Vernichtungslager gibt und Pogrome und eine Geheimpolizei und so eine Zweiklassengesellschaft, wirkt das halt in jedem Dorf, in jeder Struktur und in jeder Familie. Darum wirklich ganz im Ernst, wer Kindern Trump erklären will und Abschiebung und Eis und Genozide, Witch Life, das ist ein ganz süffiger, einfacher, übersichtlicher Manga. Und wer jetzt denkt, hey Moment, es gibt doch schon so einen Hexenmanga über dasselbe Thema. Ja, es gibt einen sehr gefeierten Manga, der heißt Atelier of Witch Hat und der ist sehr literarisch und erwachsen, gibt es auch auf Deutsch. Und das ist ganz vertrackt und voller Lügen. Und bei Atelier of Witch Hat, da wird gezeigt, dass es keine gerechten Menschen geben kann, die Macht haben in so einer ungerechten Hierarchie. Das ist ganz intensiv, das empfehle ich auch jedem. Aber da bin ich beim Lesen eigentlich immer traurig und fertig, weil alle so kompromittiert sind. Und Witch Life dagegen, das macht Mut und es hilft wirklich Kindern, Faschismus erstmal zu erkennen.
Also, das waren jetzt 4 ganz aktuelle Mangas. Sagst du nochmal die Titel?
Ja, also der Islam und mächtige Frauen nach Genghis Khan, das ist Jaduga, eine Hexe in der Mongolei, auf Deutsch von Jan-Lukas Kuhn. Der Wohlfühlmanga über verliebte Kumpel, der heißt Ich könnte versuchen, mich in dich zu verlieben, übersetzt von Sakura Ilgert und japanische Erzählkunst auf der Bühne. Der Manga heißt Akane Banashi, deutsch von John Schmidt-Weigand und Jürgen Seebeck. Diese Manga gibt's gedruckt, die kosten pro Band 8 bis 12 Euro und haben etwa 200 Seiten. Und Witch Life, Da sind Hexen gejagt im Polizeistaat. Das gibt es bisher nur auf Englisch, übersetzt von Angela Young. Aber das ist kostenlos in der App Manga Plus.
Stefan Mesch, unser Manga-Experte und Manga-Fan, hat uns Lust gemacht, auch mal da reinzugucken in diese japanische Kunstform. Vielen Dank, Stefan. Alles Gute.
Gerne.
Wer sein Land verlässt, weil ihn ein Unrechtsregime oder Krieg dazu zwingt, wird mit den Spuren, die das hinterlässt, sein Leben lang zu tun haben. Auch die Autorin, die wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, hat ihre Heimatstadt Damaskus verlassen. 2013 war das. Und seitdem lebt Dima Abitakalachi in Berlin und arbeitet hier als Autorin, Kulturjournalistin und Kuratorin. Lange hat sie bei Weiterschreiben gearbeitet. Das ist ein literarisches Programm für Autorinnen und Autoren aus Kriegs- und Krisengebieten. Und jetzt ist ihr Lyrikdebüt erschienen. Anders Monster heißt es in einer zweisprachigen Ausgabe auf Deutsch und Arabisch im Elif Verlag erschienen. Yahya Merani hat Dima Abitakalachi in Berlin-Neukölln zu einem Spaziergang getroffen.
Als ich ankomme, steht Dima Abitakalachi längst mit zwei Büchern an der Kassentheke. Ihre hellblaue Stoffhose beißt sich mit den zitronengelben Wänden. Auf den Regalen stapelt sich die arabische Literatur bis an die Decke. Viel zu viele Bücher kaufe sie hier, sagt sie und lacht. Khan al-Janoub, etwa Herberge des Südens, ist ein Buchladen für arabische Literatur in Berlin-Neukölln.
Es gab hier kaum Orte für uns, die nach 2011 hierher gekommen sind, an denen man sich zum Lesen und Diskutieren treffen konnte. Khan al-Janoub hat als so ein Ort begonnen und ist mit uns gewachsen.
Wir spazieren über die Sonnenallee. Für sie auch ein Ort, an dem die syrische Diaspora versucht, ein Gefühl von Zuhause wiederherzustellen. Mit Cafés, Shawarma, mit gefüllten Weinblättern. Aufgewachsen ist Abitakalachi in Damaskus, studierte dort Kunst. Als sie 29 ist, bricht der arabische Frühling aus. Zusammen mit hunderttausenden Menschen steht sie 2011 auf den Straßen Syriens.
Es war eine Revolution auf zwei Ebenen, als Kollektiv gegen die Diktatur und auch privat.
Von da an möchte sie nur noch das tun, was sie liebt, schreiben. Angefangen hat sie mit Kurzgeschichten über die Menschen, die das Regime getötet hat während der Revolution. 2012 gründet sie mit Freundinnen einen unabhängigen Radiosender, um der Gesellschaft eine Stimme zu geben. Ein Jahr später zieht sie nach Berlin. Aus diesem Umzug wird ein permanentes Exil.
Das Exil verändert dein Leben und für mich hat die Revolution das auch getan. Eines meiner tiefsten Traumata ist bis heute, wie konnte etwas so Schönes in etwas so Schreckliches umschlagen? Und trotzdem war es überwältigend.
Was sie aus Damaskus mitnimmt nach Berlin, ist die Liebe zur Literatur. Sie stammt aus dem Haus ihrer Großeltern.
Ich bin schon als Kind mit Poesie in Berührung gekommen durch meinen Großvater. Er hatte eine riesige Bibliothek, all diese Bände hocharabischer Dichtung.
Klassische arabische Gedichte basieren auf strengen Regeln, feste Rhythmen und gleiche Endlaute. Aus diesem Muster bricht die Autorin aus, als sie älter wird, stößt auf Mahmoud Darwish und Fatwa Tukan, Grundpfeiler der palästinensischen Literatur. In deren Worten, sagt sie, sei sie zu Hause, ein Ort, an dem sie sich allem stelle. Ihr erstes eigenes Gedicht entsteht kurz nach dem Tod ihres Großvaters.
Ich stand in dem Raum, in dem früher die Bibliothek war. Es war ein wolkiger, dunkler Tag in Damaskus, was selten vorkommt. Und plötzlich kam mir dieser Satz in den Kopf.
Hazinaton kamatarin layin hamar, traurig wie Regen, der nicht fällt.
Jahre dauert es, bis dieser Satz auf dem Papier steht. Es ist eines der Gedichte in ihrem Debütband Anders Monster. Kurz sind sie, oft nur ein, zwei Zeilen. Denn Dima Abitakalachi will mit Sprache experimentieren, sich herausfordern.
Wie kurz kann ein Text werden, bevor er wirklich auseinanderfällt? Und kann er sich auch dieser leeren Seite stellen? Dieser Stille, die auf dem weißen Papier liegt?
Eine bewusste Entscheidung. Viele ihrer Gedichte entstehen in einer Phase der Depression, während des ersten Lockdowns in der Pandemie. Ihr Kopf sei voller Monster, sagt sie.
Unsere Beziehung zu Monstern beginnt in der Kindheit. Wir haben sie alle, hinter der Wand, unter dem Bett. Und irgendwann laden sich die Monster ins Bett ein. Es ist keine einzelne Person, es kann alles sein. Das Patriarchat, Diskriminierung, Rassismus, das Exil, Diktatur, Krieg.
Sie trägt die Erfahrung der Diktatur in sich und die Sehnsucht nach Damaskus. Bis sich alles verändert am 8. Dezember 2024, als die Assad-Diktatur gestürzt wird. Kurz darauf ist Al-Bitar Kalaji zurück in ihrem ehemaligen Lieblingscafé in Damaskus.
Ich trank einen Kaffee und fühlte mich, als wäre ich nie weg gewesen. Und im selben Moment wurde mir klar, 12 Jahre sind vergangen. Ich war glücklich, ich war traurig, ich war wütend, alles auf einmal. Das Syrien aus meiner Erinnerung existiert nur noch in mir.
Bei ihrer nächsten Reise nimmt sie ihre Tochter mit. Für das Kind ist alles neu, dass es keine U-Bahn gibt und alle zu Fuß gehen, dass Fremde auf der Straße miteinander reden. Für Dima Al-Bitar Kalaji ist es die Möglichkeit, Damaskus neu kennenzulernen, während sie mit ihrer Tochter durch die Altstadt spaziert.
Und als ich zurückkam, bin ich so viel gelaufen. Ich glaube, ich bin für all diese 12 Jahre gelaufen.
Dauerhaft zurückkehren ist für sie aktuell keine Option. Dennoch hat sich ihr Verhältnis zu Berlin verändert, seitdem sie wieder nach Syrien reisen kann.
Ein Teil von mir hatte diese tiefe Wunde, dass ich gezwungen war, hier zu sein. Heute habe ich meinen Frieden mit meinem Leben in Berlin geschlossen. Ich genieße die Stadt mehr, jetzt, wo ich die Wahl habe.
Dima Al-Bitar Kalaji war das. Ihr Gedichtband An das Monster ist zweisprachig, erschien auf Deutsch und Arabisch im Elif Verlag und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Sie hat zu Listen in der Literatur geforscht, aber auch Fremdwörter, Buchsonette gedichtet. Anne Cotton, Lyrikerin und Übersetzerin. Sie lebt seit 20 Jahren, lebt die US-Amerikanerin in Berlin. Jetzt ist ein neues Buch von ihr erschienen. Poller Idyllen heißt es. Und mein Kollege André Hatting hat es gelesen. André, was sind denn das für Idyllen, die Anne Cotton da beschreibt?
Gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage. Es ist einfacher, umgekehrt zu sagen, was sie nicht sind. Also es sind keine Idyllen im Sinne von bukolische Schäfer-Szenen, wie wir sie vielleicht kennen aus dem 18. Jahrhundert. Keine Landlust- oder Landleben-Szenen, sondern es sind eher Anti-Idyllen oder Kritik an der Idylle. Sie bezieht sich auf Theokrit, der hat das 270 vor Christus erfunden als Gattung. Auch darin hat er nicht Schäfer- oder Hirtendichtung beschönigt und das Ganze verklärt, sondern er hat eher ein bisschen spöttisch als Großstädter auf das Landleben geguckt und gleichzeitig sich auch gegen andere Formen abgesetzt damit. Und bei Anne Cotton ist es so, dass sie im Grunde genommen das, was wir als Idyllen vorgesetzt bekommen in der modernen Welt, durch die sozialen Medien, die immer in aller Munde sind, aber auch einfach auf dem Markt, wo wir Waren kaufen, uns aber nicht mal fragen, wie sind die produziert worden, was wir als neue Religion setzen zum Beispiel, da nennt sie Timing von Essen oder Effektgeräte oder der Sport oder auch die Mülltrennung, also all das, was wir vielleicht als Idyllen bekommen sollen oder annehmen, das wird bei ihr kritisiert, hinterfragt und dann gibt es gleichzeitig eine Suchbewegung nach dem, was könnte uns denn heute noch als Idylle dienen.
Und dann habe ich gesehen, gibt es wohl noch irgendeinen zweiten Text, der da auch zu diesen Gedichten mit angefügt ist. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist im Grunde genommen wie eine riesige Fußnote, so ist es zumindest gesetzt. Also du hast dann da den Strich unten, dann kommt dieser Lauftext, der ist von 2009. Anne Cotton sagt, das sei quasi Textrecycling, sie benutzt den. Das ist ein Prosatext, der auch Botanik umspielt. Da geht es zum Beispiel um Kant für Pflanzen oder die Wirkung der Sonne oder das Überschwängliche der Natur. Das läuft so unten mit, sei aber gar nicht mal ein Kommentar zu den Texten oben drüber, zu den Pollern, die da drin stecken, sondern eher sowas wie ein Humus oder Düngemittel, weil auf dieser Grundlage sie dann irgendwann angefangen hat, diese Gedichte zu schreiben. Also Anne Cotton hat gesagt, man kann sich das Ganze ungefähr so vorstellen, es ist wie ein White Cube, also wie ein Ausstellungsraum und sie habe da verschiedene Texte hineingestellt, oben und unten oder anderes Bild, das sie wählt. Unten ist die Erde, auf der wir stehen, oben ist dann der Himmel und dazwischen gehen wir spazieren und es gibt eine Interaktion oder auch nicht.
Ja, aber fügt sich denn das irgendwie zusammen oder hast du dann doch recht ratlos davor gesessen?
Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich ja, war bitte. Schon einigermaßen ratlos und ich habe bei Anne Cotton immer, das ist so mein Privatproblem, die Situation, dass ich manchmal denke, ich bin einfach zu blöd. Also mir entgeht da was. Ne?
Nicht so ein schönes Gefühl als Leser.
Nein, kann aber auch produktiv sein. Ich finde es ja immer gut, wenn man mich, wenn man meinen Rezeptionsrahmen sprengt oder erweitert. Wenn dann aber Ann Cotton in einem Interview, in einem Zeitungsinterview sagt, sie wolle nicht irritieren, dann irritiert mich das erst recht, weil diese Komposition, dieses Zusammenstellen, finde ich interessant, auf jeden Fall. Aber mich beschleicht immer das Gefühl, ich krieg's nicht so richtig eingeholt. Sie arbeitet ja zum Beispiel auch mit literarischen Formen. Da ist eine Sestine, die sie variiert. Oder sie nimmt Oden an diesen Naherholungsort Ödele in Österreich, baut aber dann ein neues Rhythmusschema, so wie Klopstock. Da wird dann oben wie eine Partitur gezeigt, wo die Betonungen sind, also Bögen und Striche. Und dann baut sie einen neuen Rhythmus, weil sie sagt, ach, das passt irgendwie besser zum Zeitgefühl. Finde ich wahnsinnig originell und spannend. Und dann gibt's wieder Stellen, wo ich nicht weiß, dann hat sie zum Beispiel eine Überschrift über einen Text und hinten im Inhaltsverzeichnis eine andere Überschrift. Und dann habe ich erst gedacht, naja, ist vielleicht ein Druckfehler, weil auch an ein, zwei Stellen gibt es auch Fehler. Und dann erfahre ich aber, das ist Absicht. Also wenn das keine Irritation ist, also mich hat es irritiert, aber auf eine, ich würde sagen, produktive Art.
Sie ist ja auch ein Name im Lyrikbereich. Was würdest du sagen, macht den Reiz ihres Schreibens aus oder ihrer Sprachbilder? Was ist das Besondere an ihrer Lyrik?
Die Vielfalt in jedem Fall. Das zeigt sich auch an ihrem sogenannten polnischen Gendern. Also sie benutzt, wenn sie gendert, alle möglichen Endungen. Man kann das mal bei Dichter durchspielen, so Dichter, Dichterin. Dann ist es Dichter nie. Also sie vertauscht hinten die Endungen. Das ist so eine Erfindung von ihr. Mancher packt sie auch hinten nur so ein Y dran. Das ist dann das Fettbergsche Entgendern. Und weil sie damit Diversität im Gendern ausdrücken möchte. Die Vielfalt kann man auch dadurch erfahren, dass sie eben immer wissenschaftliche Elemente, sie promoviert ja gerade hier an der FU, mit einbaut, Leseblüten, die variiert. Und dann kontrastiert mit ganz normalen lyrischen Formen wie der Sestine, das habe ich schon erwähnt. Das, glaube ich, macht so den Reiz aus und für mich persönlich der Humor. Also wenn sie in diesem Untertext der Erde, von dem wir gesprochen haben, einen Exkurs macht über die Locke, die Haarpracht, was die bedeutet hat und sie dann schreibt, die unbändige Locke stellte schon in der Antike das variable Maß dar, mit dem unterschiedliche Gesellschaftsschichten gemessen wurden. Dann kommt sie von der Locke zum Maßband als Nachfahr der Elle mit der Bereitschaft, sich in sich zurückzurollen, also das Maßband, wenn es nicht gebraucht wird. Es soll die Menschen zu ähnlichem Verhalten inspirieren, misstraut dem Maßband. Das finde ich dann irgendwie, diese Wendung am Ende finde ich dann schon wieder komisch. Oder sie schreibt in einem anderen Text, wir können dazu nichts sagen und sagen es immer wieder in den Kommentarspalten von YouTube. Das sind so Sätze oder Stellen, wo ich sage, ja, da hat sie mich, das finde ich witzig. Vielleicht auch ist es gar nicht so witzig gemeint, vielleicht ist es auch irgendwie zynisch gemeint, aber das gefällt mir. Und ich denke, diese Vielfalt, sowohl in den sprachlichen Mitteln, sowohl in den literarischen Formen, das, denke ich, zeichnet sie aus.
Also irritiert, aber auch amüsiert ist André Hatting vom neuen Lyrikband von Ann Cotton. Poller Idyllen heißt das Buch, beim Surkamp Verlag erschienen, für 18 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Caroline Schuster aus Linsengericht. Und ich lese gerade das Buch Von hier aus weiter von der Autorin Susanne Pastor. Es handelt von einem Ehepaar. Der Ehemann ist Arzt und an Krebs unheilbar erkrankt. Das führt auf einen erweiterten Suizid, der dann so aber doch nicht durchgeführt wird, wie es vereinbart war. Was das Buch wirklich sehr, sehr spannend macht und auch sehr tiefgründig geht. Denn es handelt auch viel davon, wie die Ehefrau sich wirklich über 10 Jahre um den schwer erkrankten Ehemann kümmert. Ich würde das Buch Menschen empfehlen, die sich gerne mit dem Thema Tod beschäftigen, denen es nicht zu sehr ans Herz geht, die es gut lesen können und die sich auch mit dem eigenen Tod beschäftigen.
Caroline Schuster aus Linsengericht liest dort Susanne Pastor von hier aus weiter. Erschienen ist das Buch beim Verlag Kiepenheuer und Witsch, gebunden für 24 Euro. Und wer noch bis Anfang September warten will, dann kommt es auch als Taschenbuch raus für 13 Euro.
Neue Krimis. Es gibt ja gerade so eine bestimmte Art Psychothriller, die ungemein erfolgreich ist. Sie haben kurze Kapitel, sie werden aus wechselnden Ich-Perspektiven erzählt und sie haben viele Cliffhanger. Freda McFadden beispielsweise verkauft millionenfach Bücher, die so geschrieben sind. Und auch Caroline Seibts, Weil sie lügt, erfüllt nun all diese Kriterien. Aber sie kann besser schreiben, besser erzählen und vor allem sind ihre Figuren origineller und stimmiger. Da gibt es Anna. Anna hat seit anderthalb Jahren ihre Schwester Juli nicht mehr gesehen und die Polizei glaubt, ihre Schwester wurde von ihrem Vater ermordet. Anna aber ist überzeugt, dass ihr Vater unschuldig ist. Und sie hält an diesem Glauben so fest, wie sie auch die ganze Familie zusammenhält. Sie kümmert sich um ihren kleinen Bruder, weil ihre psychisch kranke Mutter es seit dem Verschwinden ihrer Schwester kaum mehr aus dem Bett schafft. Sie schlägt sich mit Geldsorgen herum und noch dazu will sie unbedingt den wahren Mörder überführen. Und von der ersten Seite an spürte ich beim Lesen diesen Druck, unter den Anna sich setzt, aber auch, wie sie verzweifelt versucht, mit Durchhalteparolen und Selbstlügen die Trauer um ihre Schwester abzuwehren, während sie aber langsam an der Last und auch an eigenen Schuldgefühlen erstickt. Und dazu kommt noch eine zweite Ich-Erzählstimme, die gehört zu Katharina Engels. Katharina Engels ist Kriminalkommissarin, die nun abermals in dem Fall ermittelt. Und auf den ersten Blick ist sie so eine typische Kriminalroman-Polizistin. Sie lebt für ihren Job, sie vernachlässigt alles andere dafür, sie kann Beruf und Privatleben nicht voneinander abgrenzen. Aber schon bald ahnt man auch da, dass sie vor irgendetwas davonläuft und dass ihre Arbeit ihr Weg ist, die Kontrolle zu behalten. Von Anfang an ist also klar, dass mit beiden Erzählerinnen irgendwas nicht ganz stimmt, dass sie nicht die ganze Wahrheit sagen, dass sie Dinge zurückhalten. Und durch ihre Unzuverlässigkeit kommt natürlich Spannung auf. Sie sind aber auch als Figuren ungemein lebendig. Und dann gibt es in diesem Buch auch noch sehr tolle kleine Beobachtungen. Mein Lieblingssatz: Wäre Traurigkeit ein Geruch, dann wäre es dieser hier. Schweiß, ungewaschene Haare und Maggi-Gewürz. Also haben wir hier eine gut erzählte Geschichte, die durchzogen ist von Verlust, von Trauer, von Verzweiflung, in der es aber auch so viel Misstrauen gibt, dass ich immer wissen wollte, wie es denn nun weitergeht, wie es ausgeht. Und dass dann am Ende beim Showdown im westlichen Niedersachsen die Handlungswendungen doch überdreht werden, verzeihe ich diesem sehr spannenden Roman mühelos. Denn das, was vorher war, war einfach gut.
Sonja Hartl empfiehlt also Caroline Seibts Roman Weil sie lügt. Erschienen ist das Buch beim Drömer Verlag und neu auf Platz 9 der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur. Und mehr neue Krimis finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Und wenn Sie die Krimi-Bestenliste regelmäßig per E-Mail bekommen möchten, dann schreiben Sie uns einfach eine Nachricht an krimi@deutschlandradio.de. Vom Leben auf dem Land, da träumen ja viele Menschen, natürlich auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und manche verarbeiten ihre Sehnsucht in Romanen, bei denen das Landleben dann doch etwas weniger romantisch erscheint als gedacht. Und darum geht's heute Abend in unserem Literaturfeature. Ab 19.30 Uhr läuft das und meine Kollegin Stefanie von Oppen hat's betreut. Sie ist jetzt hier, Susanne von Schenk heißt die Autorin des Features. Und die hat ja zwei Schriftstellerinnen auf dem Land besucht, die aktuelle Romane geschrieben haben. Was sind das für Bücher?
Ja, zum einen ist da Florina Badell, die lebt in der Schweiz, schreibt auf Rätoromanisch und hat den Roman Nebelflüchtige geschrieben. Und in dem Roman geht es tatsächlich um den Ausverkauf eines Dorfes im wunderschönen Engadin. Da kommen lauter Leute von außen, Städter und so weiter, die da diese wunderschönen Häuschen kaufen wollen und damit den Einheimischen das Leben wirklich zur Hölle machen. Und Nebelflüchtige bezieht sich auf den Nebel, der in dem Kopf von der Protagonistin entsteht, die nämlich in so eine Depression verfällt. Und dann gibt es einen weiteren Roman, Moosland von Katrin Zipse, und der führt uns in eine ganz andere Welt, nämlich nach Island. Also Katrin Zipse ist eine deutsche Autorin, aber der Roman führt nach Island nach dem Krieg, wo junge Frauen aus Deutschland hingegangen sind, um da auf den Bauernhöfen zu arbeiten, weil nämlich die Isländerinnen in Scharen mit den GIs, die damals nach dem Krieg in Island gelandet sind, nach USA ausgewandert sind, also da dann in der Arbeit fehlten. Und auch das ist ein wirklich sehr interessanter und vielschichtiger Roman über das Landleben. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Protagonisten.
Ja, und da hören wir mal kurz rein in das Feature, um den mal kennenzulernen.
Dieses Arbeitsfeld des Melkens, das ist was, was man im Halbschlaf machen kann sozusagen. Und dazu hat man dann im Melkstand diese besondere Atmosphäre. Man hört die Melkmaschine, man hört das rhythmische Geklacker der Pulsatoren.
Dieser Beat der Melkmaschine inspiriere ihn zu seinen Kurzgeschichten und Gedichten, sagt Matthias Stürwold, der schon in seiner Jugend mit dem Schreiben begann.
Wir Bauern sind anders. Es gibt nichts Traurigeres, als junge Bauern, die nach der Ausbildung, um Geld zu verdienen, beim Lohnunternehmer anfangen, Straßenbau, Mulde fahren, montags bis donnerstags von 7 bis 7 und freitags von 7 bis 1. Sie sitzen nur noch und sind online, montags bis donnerstags von 7 bis 7 und freitags von 7 bis 1. Frühstück gibt's von der Tanke, Snickers und Red Bull und mittags und abends zum Dönermann, Döner ohne Salat, stattdessen doppelt Fleisch. Nach wenigen Monaten sind ihre Körper aufgebläht und haben alle Spannung verloren. Es gibt nichts Traurigeres.
Also das war jetzt ein Ausschnitt aus diesem Feature. Und wer ist denn dieser schreibende Bauer, Stefanie?
Ja, Matthias Stürwold, den habe ich tatsächlich aufgetrieben. Also ich hatte die Idee, wir arbeiten ja immer eng zusammen, Redakteurin und Autorin. Und ich dachte, irgendwie muss es doch einen richtigen Bauern geben, der auch schreibt. Und tatsächlich bin ich fündig geworden in Schleswig-Holstein. Und der Matthias Stürwold hat 5 Kinder, arbeitet auf einem Hof, den er auf biologische Landwirtschaft umgestellt hat, den er also schon von seinen Eltern geerbt hat. Und tatsächlich ist er überall in Schleswig-Holstein auf allen möglichen Bühnen unterwegs und liest da und rezitiert seine Gedichte. Das heißt dann immer Vertellt. Also ich habe auch geguckt, da gibt es einen Plan, der ist im Sommer nicht so voll, aber ab Herbst, Winter ist er wieder ziemlich viel unterwegs. Und der ist auch engagiert in der Politik und so weiter. Und er lässt sich, wie es gerade in dem Feature deutlich wurde, tatsächlich vom Rhythmus der Melkmaschine inspirieren. Der hat, glaube ich, ungefähr 60 Milchkühe da auf der Weide und im Stall stehen.
Also allein um den kennenzulernen, lohnt sich das ja schon. Absolut. Da mal reinzuhören in dieses Feature. Aber was ist denn noch besonders schön oder warum sollen wir uns das anhören heute Abend oder in der Audiothek?
Ja, dieses Feature, das ist wirklich eine große Freude, muss ich sagen. Ich mache das ja noch gar nicht so lange und erlebe immer, wie aufregend das ist, nachher dann ins Studio zu gehen und diesen Text, der von der Autorin geliefert wurde, in eben ein richtiges, sehr haptisches, sehr sinnliches Feature umzusetzen. Und die Regisseurin Stefanie Lasey sowie der Toningenieur, die haben sich wirklich unglaubliche Mühe gegeben und das ganz liebevoll produziert mit sehr schönen Musiken, mit dem Einsatz von Atmosphären. Also man hört zwischendurch, wie eben schon gehört, die Melkmaschine und man hört die Kühe und man hört die Glocken oben in Stahn im Engadin und vieles andere mehr. Und ich habe gestern, als ich es abgehört habe, muss ich sagen, ist mir wirklich das Herz aufgegangen und ich hoffe einfach, dass dieses Feature viele Zuhörer und Zuhörerinnen findet.
Also unbedingt zuhören, sagt Stefanie von Oppenwenn, das Feature Literatur vom Land zwischen Abgrund und Idylle von Susanne von Schenk läuft heute Abend entweder live um 19.30 Uhr hier in Deutschlandfunk Kultur oder natürlich jederzeit in unserer Deutschlandfunk Audiothek.